Die festgeklebte Banane ist schon wieder weg. Wir hatten mehrfach über die festgeklebte Banane gesprochen. Kann uns einer da mal ins Bild setzen?
Voll, voll, Presse, Presse, Presse.
Ganz, ganz banal. Was würdest du machen, wenn du ein, sagen wir mal, 16-jähriger Jugendlicher bist, der, die meisten 16-Jährigen sind ja heute jugendlich, aber was würdest du denn da machen, wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher dabei hast?
Ja, benutzen.
Genau, und zwar mit dem Bluetooth-Namen Bomb.
Oh.
Die Bombe ist aktiviert, alle schalten ihre Handys aus, die Bombe bleibt aktiviert.
Howdy ho, liebe Pressefans, herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres frechen Medienpodcasts der schrägen Medien, Presseerzeugnisse, Internetergüsse, voll in die Presse. Folge 118 habe ich mir gerade sagen lassen, unglaublich, 118 Folgen voll in die Presse und das hätte ich natürlich niemals alleine geschafft. Mein Name ist Ben Cartwright und ich wäre nicht Ben Cartwright, wenn neben mir nicht säße
Beef Rogers, hallöchen. Ja, hat's hingekriegt. Also ja, ich freue mich auch sehr auf die 118. Folge, bestimmt wieder sensationell. Und bei mir...
Dieser Enthusiasmus.
Ja.
Ja, Entschuldigung, das musst du mal raus,
wenn wir schon wieder sensationell. Das ist gelebte Begeisterung, wie immer. Also bei mir geht's also als kleinen Teaser eher um so tierisches Ableben. Das war mir so ein bisschen Schwerpunkt heute, ja.
Oh, schwermütig.
Nein, also kommt drauf an.
Tierisches Ableben, da sind wir doch beim Prollo, da lebt auch gerne mal was ab.
Ja, der Prollo Ferrari, ihr dürft mich heute auch Bombki nennen, denn ich habe einen kleinen Knaller aus der internationalen Luftfahrt dabei.
Bombki.
Jawohl.
Ja.
Was ist das da?
Was?
Wer bist du denn?
Wer bist du denn? Der Sammer ist auch dabei. Und ich habe heute was über Kühe ohne Grenzen und über Dresscode am Flughafen.
Dresscode am Flughafen. Sehr schön. Da kriege ich fast eine gute Überleitung hin, denn wenn man fliegt, braucht man meistens auch ein Hotel. Und ich berichte von einem Hotel, das es so noch nie gegeben hat. Zumindest meiner Wahrnehmung nach und auch der dieses Presseartikels, den ich für euch dabei habe. Und wo wir schon bei der Fortbewegung sind, wenn die Zeit reicht, erzähle ich auch noch was von einem ganz modernen Bus, der ungefähr eine Stunde fahren durfte und jetzt nicht mehr. Aber ihr dürft gespannt sein, das ist voll in die Presse. Wir wissen immer nicht, was die anderen sagen, deswegen ist das so eine kleine Überraschung für uns selber. Und wir wissen auch nicht, wer jetzt hier einen Anfang macht. Deswegen springe ich ganz kurz rein, weil ich habe mir noch was notiert, das habe ich heute Morgen rausgezogen. Wir haben gelernt, man muss ja mal selbstreferenziell sein und ich habe gelesen, die festgeklebte Banane ist schon wieder weg. Jetzt gebe ich euch die Gelegenheit, meistens der Bob Andrews hier mir gegenüber, der Sammer, der weiß immer, welche Folgen das waren. Wir hatten, glaube ich, mehrfach über die festgeklebte Banane gesprochen. Kann uns einer da mal ins Bild setzen?
Ich weiß die Folge natürlich auch nicht, aber es war irgendwie ein Typ, der irgendwie Bananen irgendwo als Kunst einfach aufgehangen hat.
Mit Gaffertape oder sowas, ne? Genau, an die Wand geklebt.
Mhm. Richtig, also das ist angeblich in einer genauen Höhe und in einem genauen Winkel, aber letzten Endes einfach nur eine Banane mit Gaffertape. Die wurde da festgeklebt und ich weiß nicht, ob sie immer da hing, aber jetzt zuletzt hing sie im Centre Pompidou, Metz. Der Künstler Maurizio Cattelan hat die dann regelmäßig da auch austauschen lassen. Das war eine ganz festgelegte Zeremonie und die musste dann da immer so hängen und dann vergammelte die wieder so nach einer Woche wahrscheinlich und dann wurde die ausgetauscht, aber jetzt hat jemand sie gemopst und sie ist weg. Und es gab, wir haben immer mal wieder, glaube ich, drauf Bezug genommen und deswegen wollte ich es jetzt nochmal wiederholen. Es gab nämlich da schon die Situation, als das mal in Südkorea war, da hat sie eine aufgegessen. Mhm. Erinnert euch daran? Das war, glaube ich, auch der Aufhänger hier für uns. Ein Student hatte Hunger und hat sich die dann geschält und gegessen. Und sie wurde zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob davor oder danach, auch mal versteigert für 2 Millionen Euro. Und ich glaube, auch das hatten wir schon mal in dem Podcast. Und dann hat der Typ, der sie für 2 Millionen ersteigert hat, auch letzten Endes gegessen. Und das fanden wir damals natürlich total arzi und auch ein bisschen dekadent.
Ich weiß nicht, ob ich mich damals gefragt habe, aber jetzt frage ich mich, ob man für die 2 Millionen auch die in den wöchentlichen Austausch inklusive hat. Weil sonst wäre es ja echt lästig.
Also nee, der hat es ja direkt gegessen.
Ja, ja, aber.
Achso, meinst du, dass er jede Woche eine an der Wand hat, die er essen
kann? Banane auf Lebenszeit quasi. Ja. Das kann natürlich sein. Aber nur, also eine Banane pro Woche. Ja. Je nachdem, wie alt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie alt er war, der das gegessen hat, aber wenn man so rechnet, ist doch trotzdem noch teurer Spaß.
Ist doch Banane, du Pflaume.
Ja.
Ja. Ja, ja. Also, jetzt ist er aber wieder weg. Ist noch nicht genau aufgeklärt, wie sie verschwunden ist, aber es wird uns, glaube ich, noch weiter begleiten, das Banange an der Wand. Und vielleicht hat jetzt in der Zwischenzeit jemand eine spontane Überleitung gefunden. Ich habe versucht, eine Brücke zu bauen, aber ich glaube, mehr gibt diese Story gerade nicht her.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann reinspringen, ich habe allerdings eine Überleitung von Banane zu Kühe, habe ich aus.
Also ist besser, du machst die Überleitung als Herr Prollo, dann ja, wissen wir ja, alle, wo wir landen.
Beides schälen vom Essen.
Ja, genau. Nee, bei mir geht es tatsächlich um Kühe und zwar habe ich hier die Nachricht, die ist aus dem
Spiegel.
Sehr gut. Und da haben Dutzende Kühe, das war mir auch neu, dass die aggressiv sein können, wenn sie wollen. Dutzende Kühe greifen ein Ehepaar auf Weide in Österreich an und die Frau stirbt sogar. Also der Mann ist schwer verletzt. Und das ist tatsächlich, nennt sich ein Rinderangriff in Österreich auf eine Wanderin.
Ich dachte, Rinder, Wahnsinn.
Ja, auch. Es war halt eine mittlere, zweistellige Zahl von Kühen. Die sind wohl auf den die beiden Wanderer, also Wanderers, ein Ehepaar, losgegangen und haben sie auf der Weide angegriffen. Und die Frau, wie gesagt, ist tödlich verletzt worden in Osttirol. Der 65-jährige Ehemann wurde schwer verletzt. Und so richtig wissen sie noch nicht, woran es gelegen hat, also warum das aggressive Verhalten der Tiere, was das ausgelöst hat. Es waren wohl 30 bis 40 Kühe, also jetzt auch nicht banal. Also so eine Kuh wiegt sicherlich auch 500 Kilo, also das ist dann schon auch schwierig. Aber ansonsten kennt man ja Kühe eher als friedlich grasend und eher unaufgeregt. Hier ging es wohl drum, es wird aber ausgeschlossen, dass ein Hund als Begleiter des Ehepaars keine Rolle gespielt hat, weil Kühe durchaus reagieren auf das Herannahen von Hunden, gerade wenn sie Jungtiere beschützen wollen. War aber wohl hier war aber hier kein Auslöser und sie attackieren dann auch eher den Vierbeiner und nicht Frauchen oder Herrchen. Tja, es ist deswegen auch die Behörden raten dann immer wieder zur Vorsicht. Also Kühe sollte man dann doch nicht unterschätzen. Hättet ihr das gewusst? Also wir hatten ja vor längerem auch schon mal, sag mal, du weißt natürlich, welche Folge es war, das Ranking der gefährlichsten Tiere quasi oder gefährlichen Tiere. Da waren meines Wissens, wenn ich mich recht erinnere, Pferde auf dem ersten Platz.
Ja.
Was wohl eher auch mit Abstürzen, also quasi unkoordinierten Abstiegen, quasi Reitunfälle etc. zusammenhängt. Aber Kühe habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt.
Also ich habe das tatsächlich durchaus schon gehört, dass Kühe immer mal gefährlich sein können. Aber dass also so ein tödlicher Unfall vorkommt, ist glaube ich doch eher selten. Aber ich habe im Anschluss an diese Geschichte habe ich im Radio, da haben sie irgendeine Landwirtin interviewt, was man denn machen soll in so einem Fall, wenn man so einer aggressiven Kuh gegenübersteht. Also erstmal natürlich idealerweise gar nicht in so eine Situation kommen, aber wenn doch, sie sagt, also der Kopf ist so hart, also da kann man irgendwie nicht viel gewinnen, wenn man da meint, irgendwie der irgendwie auf die Stirn hauen zu müssen. Aber wenn überhaupt die Situation so weit eskaliert, dann voll auf die 12 und zwar auf die Nüstern, nicht weil die Kuh dann K.O. geht, sondern weil die dann erstmal doof guckt und du Zeit gewinnst. Ah. Du gewinnst ein paar Sekunden. Und okay. das ist eine Chance, so ein bisschen dann vielleicht noch wegzukommen. Aber. Ah.
Ja, aber wenn so eine ganze Herde auf dich zugaloppiert, dann siehst du ja quasi den Wald vor lauter Nüstern nicht mehr. Ne? Da weißt du gar nicht, wo du hinschlagen sollst.
Dann hast du Pech gehabt, würde ich sagen.
Oktopus ist echt ein Vorteil. Ne? Der kann dann zumindest mal 8 Kühe erlegen.
So, aber ist Bud Spencer-mäßig so.
Ja, genau. Genau, die fliegen dann alle so weg.
Mit einer Kuh nach den anderen werfen. Aber ich, ich fand das durchaus erstaunlich quasi, dass das jetzt so ein bisschen,
Aber da gibt es jetzt einfach ein offenes Ende. Also man weiß wirklich nicht,
also ich habe jetzt auch
Klimawandel nix, oder irgendwelche eingeschleppten Parasiten, die dann zum Wahnsinn führen.
Habe ich nichts gefunden. Also es ist, ja, ich meine auch eingeschleppte Parasiten, das ist so eine ganze Herde von 30 bis 40 Kühe. Das ist natürlich dann auch...
Ja, wer weiß, was die gefressen haben. Jetzt, ne, vielleicht hat da irgendwo einer auch Tüte Koks vergessen. Kennst du ja Cocaine-Bär?
Ja.
Ne? Cocaine-Cow ist der nächste Film auch, aus der Reihe.
Ja, ist auch mit Biologen abgestimmt gedreht worden. Also
ja. Und, Es gibt ja auch Leute, insbesondere junge Leute, die ganz gern mal nachts Kühe umschmeißen. Also ja. es gibt, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, es gibt
die Kuhherde schlägt zurück.
Es gibt tatsächlich Videos von irgendwelchen Idioten, die dann auch aus irgendwelchen, um irgendwelche Gags auf Video aufzunehmen, dann in so Kuhherden irgendwie eindringen und da was versuchen.
Gut, hätte ich jetzt hier das 65 und 67 Jahre alte Ehepaar jetzt,
wäre nicht
meine erste Vermutung. Also das.
Aber wie sind die denn auf die Herde geraten? Habe ich das eben verpasst?
Das, tatsächlich würde das ja auch nicht geschrieben.
Ich würde jetzt auch nicht über so eine Kuhwiese einfach so drüber laufen.
Ja,
also weiß ja nicht, ob da ein Stier oder so ein Bulle auch irgendwo rumrennt.
Es steht hier nur, dass sie auf einer Weide angegriffen wurden. Weide interpretiere ich jetzt so, dass das eigentlich das Refugium der Kühe ist, wo die Wanderer eigentlich nichts zu suchen haben. Vielleicht wollten sie abkürzen und meinten, sie gehen da durch die Kuhherde und die fanden das aus irgendwelchen Gründen nicht so witzig. Keine Ahnung.
Also vielleicht hat der Rentner ja angefangen und hat das aber keinem gesagt.
Das kann natürlich sein. Also er hat
dann auch Spazierstock gedroht.
Also meinst du, um die Gattin elegant umzubringen oder was?
Nö, auch so, weiß ich nicht. Vielleicht Kuhfladen getreten, was auch immer.
Da ist ein Krimi-Plot dahinter. Ja. Also, wenn man das so überlegt, könnte das natürlich sein. Er war ja auch ein Risiko gegangen, er ist ja selber auch schwer verletzt worden. Also insofern, er konnte aber noch einen Notruf absetzen und sowas konnten sie überhaupt gerettet werden.
Aber Beef, es ist fast so, als hätten wir uns abgesprochen. Deine Story, die passt optimal zu meiner Story, weil die Frage, die du aufgeworfen hast, wie sind die überhaupt da auf die Weide gekommen? Diese Frage im weitesten Sinne etwas anders von einer anderen Perspektive aus habe ich mir gestellt, als ich die Story hier ausgesucht habe für heute. Es gibt ein Agrar-Startup, Halter heißt das, also oder Halter aus Neuseeland. Und die sind auf die Idee gekommen, durch Halsbänder die Kühe so zu konditionieren, dass die per Signale, die sie über die Halsbänder bekommen, also Vibration und Geräusche, gelenkt werden. Also dass sozusagen Zäune eigentlich überflüssig werden und die Kühe sogar vom Homeoffice aus gelenkt werden können.
Homeoffice-Bauer.
Ja? Und ich hab in der Geschichte mich gefragt, ohne deine Story zu kennen, naja, was ist mit Hunden? Was ist mit, also zuerst habe ich an Wölfe gedacht, aber die kommen eher nicht so oft vor, vielleicht auch nicht in Neuseeland. Aber Hunde gehen ja unheimlich gern auf Weidetiere los. Das ist übrigens etwas, was nicht so bekannt ist, dass Hunde häufiger Schafe töten, also ganz normale Hunde, nicht wilde Hunde, häufiger Schafe töten als Wölfe. Und da habe ich mich schon gefragt, also so Zäune haben ja schon noch auch ihren Sinn, irgendwie so einen Schutz eben vor irgendwelchen alten Ehepaaren, die sich vielleicht verlaufen sonst oder vor Hunden oder vor sonst was. Aber vielleicht ist dieses Startup, was sehr erfolgreich ist, die machen jetzt deswegen eine Schlagzeile, weil der Peter Thiel, der aus anderen Gründen häufig in den Schlagzeilen ist, jetzt, weiß nicht, ob wir da auch noch gleich drauf kommen wollen, jedenfalls da ein paar Millionen, die haben wieder ein paar hundert Millionen eingesammelt. Jetzt ist schon über eine Milliarde wert, dieses Start-up. Also offensichtlich, das wird offensichtlich eine größere Geschichte. Aber ich habe mich dann gefragt, vielleicht ist es ja eher so, wie wir hier in der EU mit dem Schengen-Raum. Ja? Es geht eher um die Außengrenzen als um die Innengrenzen. Also die Innengrenzen werden abgeschafft. Ja, du hast irgendein größeres Gebiet, was ja... So ein Land wird wahrscheinlich auch unterteilt, üblicherweise mit Zäunen. Und die kannst du abbauen, aber die Außengrenzen nicht.
Meinst, wenn die Kuh in dem einen Bezirk Gras da geholt hat und wird die dann kontrolliert an der Grenze?
Also ich stelle mir das am praktischsten eigentlich nicht für Kühe, sondern noch für Schafe oder sowas vor, weil die werden ja meistens wirklich so in Parzellen weiter gelenkt. Und dann steckt der Bauer immer diese flexiblen Zäune um und dann grasen die so eine ganze Wiese in der Woche ab und dann gehen die zu der nächsten Wiese. Und wenn der das nicht mehr machen muss, wenn der vom Homeoffice quasi die nächste Parzelle freischalten kann, die dann kontrolliert abgegrast wird,
das ist
total praktisch.
Ich stimme dir zu, vollkommen, weil ich glaube, das machen Kühe auch. Also ich meine das so im Urlaub auch schon mal bei Kühen
beobachtet. Echt, die fressen Gras? Ich dachte, die trinken nur Milch. Nein, Spaß beiseite, aber ja klar, das stimmt, die grasen schon auch, aber ich dachte, das ist dann eher gefüttert. Also das sind vielleicht diese Weidemilch, ne, wo die dann da durch die Alpen laufen.
Werbung. Ja, die sind natürlich diese Halsbänder für die Bio-Milchkühe, die auf der Weide rumrennen. Mhm. Jetzt erstmal ist es doch, mal ganz unabhängig von der Geschichte von Beef, ist doch eine ziemlich coole Idee, das so zu machen, oder?
Voll, auch die Nachnutzungsmöglichkeiten kannst du einsetzen im Kinderbetreuungsbereich. Das kannst ja im Seniorenbereich. Brauchst du überhaupt keine Zäune mehr.
Schenkst
ja bei jedem so ein Halsband. Ja.
Genau. Aber du kannst auch so Schafe, kannst ja auch zur Verkehrssteuerung einsetzen. Ja, normalerweise kennt man das ja nur so, Schafherde steht auf der Straße, ich komme nicht durch. Vielleicht kann man die ja in so eine Reihe ordnen, dass die dann einfach...
Das ist ja ein Mittel der Verkehrsberuhigung. Genau. Ne? Das ist ja günstiger eigentlich, als wenn du dann aufwendig Verkehrsinseln oder sowas bauen musst.
Also ich sehe auf jeden Fall Chancen für mein neues Add-on für den Landwirtschaftssimulator. Ja, Cow Control.
Also das Ganze wird jedenfalls hier mit tollen Schlagwörtern sozusagen verkauft. Also digital steuerbares Herdenmanagement in Echtzeit. Das Ganze funktioniert auch über Solarenergie, braucht also nicht irgendwie noch extra Strom. Also es braucht schon Strom, aber eben Solarstrom reicht.
Hat die Kuh dann noch so ein Panel auf dem Kopf, oder?
Es wird ins Feld integriert.
Es fehlt leider an einem
Bodenkontakt Foto. Geladen.
Es fehlt an einem Foto, aber ja. über das Steuern, also Lenken der Herde an sich hinaus, kann man auch Gesundheitsdaten des Tiers über dieses Band irgendwie checken und überwachen und analysieren und so weiter und so fort. Ich meine, eigentlich, wenn man mal so eine Reportage gesehen hat über so einen modernen Landwirtschaftshof, dann überrascht das eigentlich nicht so. Also das sind ja mittlerweile hochtechnologisierte Höfe. Also ich weiß nicht, ob ihr den ganzen Computerkram da mal gesehen habt.
Oder ich habe gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, dass in China teilweise ja die da auch Zucht mehrstöckig bauen. Ja, dann kann die Kuh direkt den Aufzug nehmen.
Schweinebunker
mit Kuh-Add-on.
Das waren die Schweine, ja. Also,
ich frage mich allerdings trotzdem mal wieder, wer dich eigentlich durchs Internet lenkt, dass du immer auf so Dinge kommst.
Ja, das hat wahrscheinlich was mit diesem Podcast zu tun, dass ich die schrägen Sachen dann vom Algorithmus kriege.
Darf ich deine Steilvorlage kurz nutzen, weil das ist ideal, also als ob wir uns tatsächlich abgesprochen hätten. Ich habe zwar was ganz anderes, du kannst gleich zu dem Artikel zurückkehren, weil meiner ist nur ein ganz kurzer Einwurf. Jetzt ist vielleicht dieser Artikel, den ich hier habe, gar nicht angeteasert habe, erklärbar, denn in Osthessen sind Anfang des Jahres 50 Schafe in Penny gelaufen. Mhm. Ein Pennymarkt. Und da gibt es ein Video von, das können wir verlinken. Das sieht wirklich lustig aus. Die ganze Schafherde marschiert da rein und marodiert dann durch diesen Penny. Und
das ist bestimmt der Penny aus Beefs Kindheit. Der kommt ja aus Osthessen.
Das ist in Burgsinn. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kennst du? Genau, Essen kommt aus Nordhessen. Und Burgsinn ist, glaube ich, so hier in der Zwischenüberschrift. Der Ort, den habe ich noch nie gehört. Aber der Schäfer, der wird hier zitiert, er kann sich das nicht erklären. Der hat eine 500-köpfige Schafsherde und auf einmal sind 50 Schafe weg und gehen einkaufen im Penny. Und er erklärte es sich dadurch, dass sie bei der Durchquerung eines Industriegebiets wohl angehalten haben, um am Wegesrand Eicheln zu essen. So, Eicheln, lecker. Und dann haben die da halt den Anschluss verloren zu der Hauptherde. Und dann haben gesagt, okay, jetzt habe ich so ein Hüngerchen, da ist gerade der Penny um die Ecke. Und es gibt dieses Video und die schreiben hier, das Video sähe teilweise so aus, ob es von der KI gemacht wurde, ist aber echt. Und das kann man jetzt hier nicht wirklich beschreiben, aber man sieht, wie eine ganze, also 50 Schafe sind schon eine Menge, Herde Schafe über den Penny-Parkplatz läuft und dann auch hier irgendwo drin durch diesen marodiert. Guck dir also, wie kann ich das mal zeigen? Das sieht schon echt geil aus. Also das wäre die Erklärung.
Ja, vielleicht war es auch ein Bug im Halsband.
Also, ja, genau, eben. Also ein Bug im Halsband, irgendwie falsch gesteuert, irgendwie genau. Virus.
Da habe ich auch noch einen aktuellen. Und zwar in dem Fall 8 Tiere auf Wanderschaft, in dem Fall in ein Krankenhaus, in die Kreisklinik Wolfhagen in Hessen. Dank automatischer Türöffner sind die da auch einfach durch die Notaufnahme durchspaziert. Teilweise
guten Morgen, Herr Doktor.
Im Treppenhaus nach oben. Und verletzt wurden weder Menschen noch Tiere, kann ich hier vorlesen. Allerdings wegen der Aufregung haben die Tiere wohl verschiedene Ausscheidungen leider hinterlassen.
Ja.
Gut,
wie das so ist.
Kann man sich vorstellen.
Ja, sind aber nicht durchs Parkhaus rein, habe ich gehört.
Genau, war noch nicht im Klottertal.
Also ich habe ja zu dem Artikel gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist eine kurze Geschichte hier. Ist halt ein erfolgreiches Startup und ich finde es einfach ganz spannend, dass die da tatsächlich dann ohne Zäune, gegebenenfalls mit Außenzäunen noch, aber sonst nicht auskommen. Ich habe übrigens, fällt mir gerade noch ein, die Hausaufgabe auch noch erledigt, die der Beef Rogers mir aufgegeben hatte bei der letzten Sendung zu dem Thema tiefgefrorene Schweineschenkel, strategische Reserve in China. Ihr erinnert euch vielleicht.
Schweineschenkel? Okay.
Ja, weil die Chinesen doch wegen dieser Pest damals ihre strategische Reserve aufgetaut haben, um das ganze Land irgendwie, oder nicht das ganze Land, jedenfalls Teile mit Schweinefleisch zu versorgen. Ich habe mal geguckt, der Beef hatte natürlich, wie könnte es anders sein, Recht gehabt. Es gibt tatsächlich auch hier in Deutschland so strategische Reserven. Allerdings geht es da um haltbare Lebensmittel, nicht also um tiefgefrorenes Fleisch, was dann ja auch gegebenenfalls alle paar Monate weggeschmissen werden müsste. Oder ich weiß nicht, wie lange man Fleisch tiefgefroren halt. Hast
du schon mal drüber nachgedacht, was du bei dir in der Kantine kriegst?
Ja, genau.
Genau, so ist es. Also am Freitag günstig.
Ja. Nee, es geht viel um natürlich Getreide und Konserven und all solchen Klumpatsch. Und das sind tatsächlich irgendwie über 100 geheime Orte, wo das irgendwie aufbewahrt wird. Also das Volk könnte man nicht komplett damit ernähren, aber vielleicht irgendwie ein bisschen was retten.
Ja, zumindest, ich glaube, es geht tendenziell darum, einfach so kurzfristige Nöte irgendwie abzufedern halt, ne? Dass man also da nicht völliges Chaos und Panik und was weiß ich dann. Also, es klappt oder nicht?
Ja, aber wieso haben die Chinesen das frage ich mich schon. Man braucht zum Überleben nicht, muss man nicht Fleisch essen. Wieso frieren die da Fleisch tonnenweise ein, um da ihre Millionen oder Milliarden Menschen zu versorgen?
Die Frage können dir vielleicht nur die chinesischen Politikfunktionäre beantworten.
So ist es.
Ja.
Ja, dann ist es folgendermaßen. Ich habe in dem Artikel, das muss ich vorwegnehmen, also die Kerninformation ist eigentlich, dass es offensichtlich Direktflüge zwischen New York und Palma de Mallorca gibt. Das war mir neu. Ich dachte, die Amis kommen da nicht so häufig vorbei. Der Inhalt, den ich zufälligerweise, weil ich manchmal mich auf Reddit verliere, zu Hause, den habe ich live mitverfolgt, das Flugzeug, um das es ging, United Airlines Flug in dem Fall, musste umkehren, nachdem diverse Aufforderungen, dass die Passagiere doch bitte ihre Bluetooth-Geräte ausschalten sollen, beziehungsweise die Bluetooth-Funktion deaktivieren, nicht gefruchtet haben. Und die Drohung wurde dann wahrgemacht, das Ding ist umgekehrt nach einer Stunde etwa. Warum, frage ich euch.
Also man würde vermuten, dass es zu irgendwelchen Fehlfunktionen gekommen ist oder dass es, keine Ahnung, den Funkverkehr oder irgendwas, es wird ja einen Grund geben, warum man das ausschalten
muss. Ja, banal, ganz, ganz banal. Was würdest du machen, wenn du ein, sagen wir mal, 16-jähriger Jugendlicher bist, die meisten 16-Jährigen sind ja heute jugendlich, aber was würdest du denn da machen, wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher dabei hast?
Ja, benutzen.
Genau, und zwar mit dem Bluetooth-Namen Bomb.
Oh.
So, was machst du da? Ne? Die Bombe ist aktiviert, alle schalten ihre Handys aus, die Bombe bleibt aktiviert. Ist wahrscheinlich auf irgendeiner Vorschrift basierend, jedenfalls ist das Ding umgekehrt. Und wahrscheinlich hat der Typ, nachdem es so eskaliert, weil sich auch nicht mehr getraut, das Ding aus dem Handgepäck zu holen.
Das hat er dagelassen.
Die sind dann wirklich hier ne, mit Pass und Wertsachen aus dem Flugzeug geholt und durchleuchtet worden, die Leute.
Oh.
Und ein paar Stunden später ging es dann weiter, wahrscheinlich ohne den 16-Jährigen. Aber die besten Geschichten finden sich ja immer in den Kommentaren bei sowas. Hier war es bei Heise. Und da hatte jemand eine Anekdote, der hat jetzt so einen kryptischen Usernamen, den lese ich jetzt nicht vor.
der erzählte von seiner Cousine, ob das jetzt stimmt, ist mal eine andere Geschichte. Also meine Cousine wohnt seit 20 Jahren in den USA, macht da Import-Export und hat für Weihnachten 2011 aus Polen eine Palette Weihnachtskugeln importiert. Ich lese mal vor. Auf der Rechnung des Herstellers stand als Positionstext Bombki. Und das ist die 100% genaue und korrekte Bezeichnung für Weihnachtskugeln in polnischer Sprache. Das habe ich natürlich überprüft, das stimmt auch. Und ja, Ergebnis war, die Dinger sind einzeln zerdeppert worden. Paket ist natürlich aufgehoben. Und dann haben sie dann, nachdem sie nichts gefunden haben, also kein Bombki, haben sie die Bruchstücke dann noch in die Verpackung gekippt und ja, ohne Entschädigung dann zugestellt. So, ist möglicherweise erfunden, klingt aber eigentlich zu abstrus, um falsch zu sein. Bombki.
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 Witzig. Ja, mich erinnert das mit dem Bluetooth-Namen an eine Begebenheit vor vielen, vielen Jahren, als ich mal bei meinem Bruder in Süddeutschland war über Nacht und mich in das WLAN bei ihm einwählen wollte. Und er hat in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Und irgendein Scherzkeks hatte dann irgendwie sein WLAN LKA-Überwachungswagen oder sowas genannt. Und ich habe am Anfang echt gedacht, so, ich habe die ganze Zeit rausgeguckt, aber was ist das denn hier? Ne? Ich bin voll drauf reingefallen und habe gedacht, krasse Scheiße, das vielleicht beobachten die, also ich habe es nicht auf mich bezogen, aber vielleicht beobachten die hier jemanden im Haus, bis mir dann später aufging, du kannst ja dieses WLAN nennen, wie du willst, also alles Mögliche.
Ja. Chong, Eis, ja. Eis, Überwachungswagen.
Ja, ja. Whatever.
Ja, aber es ist tatsächlich nicht völlig abwegig, dass aufgrund irgendeiner internen Vorschrift die ihre Karren dann auch so nennen müssen, damit sie die wiederfinden.
Ja, ja, gut. Wäre jetzt nicht so richtig schlau, nee. Aber naja, besser als Bombki. Auf jeden Fall. Man könnte es auch nennen, wenn wir ein bisschen beim Urlaub bleiben wollen, The Grand Doe. Und so heißt das Hotel, von dem ich euch erzählen will. Und jetzt einfach mal als Start die Frage, was könnte dieses Hotel The Grand Doe so besonders machen?
Ja.
Ist auch richtig günstig.
Gib uns mal einen Hinweis. Gib uns mal einen Hinweis.
Also eine Woche in diesem Hotel kostet 20 Euro und jede weitere Woche 10.
Ist es dann jungsbedürftig und du darfst umsonst bleiben, wenn du dein Zimmer renovierst?
Nein, nicht wirklich.
Schade.
Musst du sonst irgendwie mitarbeiten vor Ort oder sonst was tun?
Nee, du musst gar nicht mitarbeiten. Und also ich kann auch mal den Ort verraten, steht in Kiel. Aber das ist jetzt wirklich kein großer Hinweis. Okay. Und es ist letzten Endes besteht das ganze Hotel auch nur aus einem Holzregal. Also mehr gibt es da nicht als ein Holzregal in dem Hotel. Deswegen auch.
In dem man dann schläft.
Die Frage ist, was dann darin schläft. Also ich merke schon, ihr habt die Geschichte nicht.
Bienenhotel oder was?
Nein, kein Bienenhotel, aber ich weiß nicht, der Beef, der backt ja hier jede Sendung leckeren Käsekuchen. Dafür braucht man das nicht, aber vielleicht backt der ja auch Brot. Beef, bist du einer von denen, die sich seit Jahren einen Sauerteig vielleicht im Kühlschrank herbeizüchten?
Also, wir haben Sauerteig, aber tatsächlich macht das meine Tochter. Also insofern bin ich selber nicht der ganz große Brotbäcker, aber...
Ja, das Spezielle, ich bin es auch nicht, aber das Spezielle an diesen Sauerteigen ist ja, dass sie immer weiterleben. Ja. Also nimmst du mal ein Stück weg und dann packst du wieder was dazu. Ja, und es gibt Sauerteige, jetzt habe ich im Zuge dieses Artikels in der Welt gelesen, die sind wirklich 50 bis 60 Jahre alt. Also das ist gar kein Problem, die immer weiter am Leben zu halten, wenn man so will. Aber was machst du mit den Teilen, wenn du in Urlaub fährst?
Ach, das ist ja witzig.
Sauerteighotel. Das heißt, Sauerteighotel. Ein Kieler Bäcker hat einen Sauerteig, The Grand Doe, erfunden, kann man so sagen. Also ich habe noch nie davon gehört, aber wenn du das dann mal dir vor Augen führst, ist es total logisch und ist darauf gekommen, weil seine Kunden, Kundinnen mehrfach eben darüber geklagt haben, dass sie nicht wissen, was sie mit dem Sauerteig machen, den sie jetzt jahrelang gehegt und gepflegt haben, wenn sie in Urlaub fahren. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn du den einfach nur in den Kühlschrank packst, 2 Wochen. Da muss man wohl alle 2 bis 3 Tage den so ein bisschen auflockern. Ja,
musst den in Anführungsstrichen füttern. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, musst ein bisschen dran rum. Also das ist tatsächlich nicht, also ist eine Dauerbeschäftigung, ist nicht viel, aber musst du halt machen.
Und da gibt es so einen Markt für, dass du da sozusagen ein Hotel öffnen kannst. Also ich wüsste jetzt
in meinem Freundeskreis 15 Gläser. Ne? Er hat ein Regal in seine Bäckerei oder in sein Kühlhaus, schätze ich mal, deiner Bäckerei geschraubt und bietet das jetzt an. Aber es ist halt eine geile Story.
Das, witzig, ja.
Das erste Sauerteig-Hotel, zumindest Deutschland. Wie heißt denn hier die Überschrift? Urlaubsbetreuung für Sauerteig. Bäcker öffnet Teighotel. The Grand Dough.
Witzig.
Und ja, hier sieht man das. Ich zeig dem Beef mal. Das ist, hat er wirklich ganz nett gemacht. So ein kein Regal, sondern es ist eher so ein gefächertes Regal. Ich drehe das mal um. Die Hörerinnen und Hörer dürfen das dann gerne in den Shownotes sehen. Also er hat das so wirklich nett gemacht. So wie so ein paar Zimmerchen. So ein, wie nennt man das? So ein Fächerregal. Hat er noch ein paar Häuser daneben geschraubt. Silhouetten von Häusern.
Okay, das Regal ist also ehrlich gesagt nicht besonders groß. Das ist bisschen größer als so ein Setzkasten.
Ja, genau, so ein großer Setzkasten, da passen eben 20 oder 15, was habe ich gesagt, Gläser rein. Genau. Und wahrscheinlich ist der Bedarf momentan auch nicht so groß, aber es könnte ja Schule machen. Und ich finde es einfach geil, so eine Idee. Der wird damit jetzt auch nicht reich, aber er hat zumindest überregionale... Er
hat's in die Presse geschafft.
Und, ja, also, und ja. Meine liebe Frau hat mir den Artikel zukommen lassen und mit den Worten, sie möchte unbedingt nach Kiel fahren. Weil es da dieses Sauerteig-Hotel gibt. Also auch das kann ja viral gehen nach
unserer Sinne. Also das Stadtmarketing bedankt sich jetzt schon.
Wir hatten ja hier und da, glaube ich, schon mal so Hotelnomaden oder so Leute, die sich da im Hotel eingenistet haben, ohne zu bezahlen. Vielleicht hinterlasst ihr da einfach mal so einen Sauerteig, der da, holst du den nach ein paar Jahren wieder ab.
Aber es ist ja anscheinend auch offensichtlich so, also ich kenne mich jetzt mit Sauerteig nicht aus, deswegen frage ich das jetzt oder stelle das so in den Raum, dass Sauerteig, den man dann Monate, vielleicht sogar Jahre sozusagen gepflegt und hat und immer wieder ein bisschen weggenommen hat, dass der offensichtlich so wertvoll und gesund ist, vielleicht eben gerade, weil er älter wird, dass sich dann eben auch so ein Babysitter für den Teig lohnt. Ja, also ich meine, sonst könnte man ja sagen, ja, da machst du dir halt einen neuen am Urlaub.
Ja gut, aber in einem gewissen Alter ist das eher so ein Sauerteig-Seniorenheim dann, ne? Tagespflege.
Also ist tatsächlich ein gewisser Aufwand, Sauerteig hier ranzuziehen, also da überhaupt erstmal hinzukommen, dass du den,
genau.
Das ist tatsächlich, da musst du schon, da reicht nicht nur irgendwie eine Kultur in irgendwie in Wasser zu legen und dann die Sonne drauf scheinen zu lassen.
Ja, vor allem hast du ihn ja dann davor wahrscheinlich auch schon Monate, vielleicht sogar Jahre, alle 2 bis 3 Tage angefrischt, heißt das hier, also Mehl und ein bisschen Wasser dazu gemacht und ein bisschen aufgerührt oder was auch immer. Und das Gute ist daran, dass du das in das Hotel gibst und das macht der Bäcker dann eben, dass du ihn direkt nach dem Urlaub wieder verwenden kannst. Sonst brauchen die eine neue Anlaufphase, heißt das hier. Also wahrscheinlich die Bäcker, die HobbybäckerInnen unter uns oder unter euch wissen jetzt, was das heißt. Also vermutlich muss man ihn dann wieder ein bisschen reaktivieren, wenn er überhaupt reaktiviert werden kann.
Das ist auch scheiß gesund, glaube ich. Ne?
Das ja, ist sehr gesund und das ist so voll im Trend, eben der Trend zum Handwerklichen, zum Do-it-yourself und auch diese Besinnung auf das gute alte Handwerk ist ja gerade beim Backen von eigenem Brot, zumal das Brot auch echt teuer geworden ist, kommt ja vielleicht auch noch mit dazu, keine Ahnung. Also, ja.
Ja, supi.
Also die haben auch Anfragen und schreibt dann das letzte Zitat, wir haben von Januar bis März sogar über 3 Monate einen Sauerteig, der hier einchecken wird. Also das ist, da hat jemand also sich das wirklich auch, oder wird sich das kosten?
Der Udo Lindenberg lassen. Unter den Sauerteigen.
Ja, genau. Hotel Atlantik. Also witzige Story, ich finde das ziemlich cool. Ich habe eine witzige Idee und wie gesagt, das ist glaube ich kein Geschäftsmodell, auf dem er allein sein Leben aufbauen kann, aber eben als Bäcker ist das für ihn glaube ich kein zusätzlicher nennenswerter Mehraufwand, das zu machen halt. Ne? Irgendwie ist insofern das doch cool.
Ja genau, der hat sich einfach gedacht, wir machen das eh jeden Tag, Sauerteig aufrühren, also dann machen wir das einfach für die Kunden mit.
Würde sagen. Ja. Ich habe... Ich würde jetzt auch wieder wenden, bei mir ist auch was aufgegangen, allerdings in eine andere Richtung. Und es ist nicht aus dem Spiegel, sondern aus der Taz in dem Fall. Wer war denn so der in den letzten Wochen und Monaten so der berühmteste tierische abgelebte?
Timmy der Wahl.
Timmy oder Hope oder der Wahl. Und ich würde es gerne mal vorlesen. Also die Taz hat da ein ziemlich coolen Nachruf geschrieben, wo ich gedacht habe, ja, das kann man genau mal so schreiben. Also den würde ich jetzt gerne mal kurz vorlesen. wenn das für euch fein ist, irgendwie, dann können wir da noch kurz drüber sprechen.
Ich nehme gerade die Mütze ab.
Ja, das ist genau, alle sind jetzt mal ein bisschen andächtig. Liebe Trauergemeinde, nun ist er also von uns geschwommen in den ewigen Ozean der Zeit. Timmy Hope, der Wal, ist tot. Er hinterlässt 80 Millionen Trauernde, Trauerkritiker sowie einen verzweifelten Medienbetrieb, der sich jetzt wieder Irankrieg, Energiekrise oder Brandmauer zuwenden muss. Der Wal hat uns viele gelehrt. Über die Empathiefähigkeit des Menschen, sicherlich. Aber auch über grundsätzliche Ambivalenzen im Tierschutz, wo mit enormem Ressourceneinsatz einzelne Individuen betüttelt werden, während am Imbiss nebenan Currywurst verkauft wird. Aber auch die wabernde Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir vom Klimawandel bis Corona kennen, wurde deutlich und machte möglich, dass fachfremde Millionäre, YouTube-Selbstdarsteller mit Selfie-Stick und Walflüsterer, die schon erfolgreich einen aus Filmen bekannten Orca um die Ecke gebracht hatten, wichtiger genommen wurden als die Expertise aller namhaften Fachleute. Was auch immer dem Wal widerfahren ist und zu seinem vorzeitigen Ableben geführt hat, es hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Menschen zu tun. Was wiederum auch alle anderen Wale betrifft, deren Lebensraum wir deshalb im Ganzen schützen und zu deren Rettung wir gegebenenfalls auch beherzt eingreifen sollten. Wenn Timmys Schicksal dazu beiträgt, an unsere Verantwortung zu erinnern, war das Spektakel zumindest nicht ganz sinnlos. Ich finde das ziemlich geil auf den Punkt gebracht, was es da alles geht. Weiß nicht, wie ihr es so wahrgenommen habt, aber es war eine völlige Farce, oder?
Ein Tja. Sommerloch im Winter oder Frühjahr.
Ja, keine Ahnung. Es ist.
Ja, aber es muss ja einen Grund geben, warum das Schicksal von diesem Wal so viele Menschen so berührt hat. Ich kenne da auch einige. Ja. Und ich habe anfangs eher zu der Fraktion gehört, lass das Tier doch einfach in Ruhe und würdevoll sterben. Weil so wie es jetzt letzten Endes gelaufen ist, war es vielleicht in Ansätzen bei der einen oder anderen Person gut gemeint, aber nicht gut gemacht und schon gar nicht besonders tierwürdig.
Also böse Zungen behaupteten ja auch, dass die haben den da weggeschafft, dass er nicht bei ihnen am Strand explodiert, weil das müffelt halt.
Ja.
Ne, also man weiß es nicht. Und ne, das, also diese Eigendynamik mit Aktionismus, das ist halt, denke ich, das war so ein Phänomen.
Also, ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen dieses, also sicherlich Medienbetrieb, dann eben YouTube, also Selbstdarsteller schreibt er hier auch, die sich da dann irgendwie bemüßigt fühlen. Und an einem Wal kann man ja irgendwie, es kann man dem Tier dann auch einen Namen geben. Und dann plötzlich ist es was anderes als eben hunderte Wale oder so, die jeden Tag sterben. Also ja, und zwar auch menschenbedingt, also das ist ja auch ein Thema, ne? Also verzeih es von japanischer Walfischerei unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaft bis hin zu, was weiß ich, Tieren, die in irgendwelchen Schleppnetze verenden oder sonst irgendwas.
Ja, ja, der Mensch kann halt die Augen zumachen, wenn die Sachen weit weg sind, irgendwo auf irgendwelchen Walfängerschiffen stattfinden oder dann am Ende nur als Produkt im Supermarktregal liegen. Aber wenn der Wal dann quasi direkt vor der eigenen Haustür liegt, wenn man so will, ist das halt was anderes, ne?
Ich weiß es nicht.
Das erinnert ein bisschen an die Geschichte mit Haustiere verfüttern im Zoo, wo sich dann auch alle aufgeregt haben.
Klar. Mhm.
Ja,
und, so sieht's aus. Ich finde das, wie gesagt, erschreckend. Es gibt dann auch noch ganze Menge Kommentare dazu, hier bei über Insta dann, wo auch dann Leute dann im Prinzip die Thematik dann tendenziell verstärken oder eben auch so in die Richtung gehen, was du eben sagtest, Ben, dass sie ihn einfach hätten in Ruhe lassen sollen und wahrscheinlich eben dieses an ihm rumgezerre, dann wahrscheinlich eher die Tierquälerei war, anstatt ihn einfach verenden zu lassen, wie es dann wahrscheinlich so gewesen wäre.
Also ich sag mal so, das finde ich ziemlich spekulativ, ehrlich gesagt. Also ich finde, das war so ein bisschen etwas, was mich gestört hat an der Diskussion, dass da letztlich, also wenn da so ein Wal 4 Wochen vor sich hin verendet, ob das jetzt irgendwie weniger Schmerz ist, weiß ich nicht. Es gibt einfach Sachen, die wir nicht wissen. Das müssen wir auch akzeptieren, dass wir die nicht wissen. Genauso gut, man könnte ja auch sagen, wenn die auf diese Idee direkt nach 2 Tagen gekommen wären, den da irgendwie mit so einem Luftkissen rauszuholen, vielleicht hätte er dann sogar überlebt und wäre jetzt Happy Timmy. Aber ich finde immer irgendwie aus einer Situation heraus, die man eigentlich auch als Experte nicht hundertprozentig beurteilen kann, dann so eine Art Wissen ableiten zu müssen, das finde ich immer so ein bisschen unseriös.
Dann brauchst du aber keine Experten mehr für irgendwas.
Ja, aber
also ich meine, er hat doch Wissensvorsprung. Also jeder Experte, ich sag mal, das ist ja das, was da auch ging. Also da haben ja im Prinzip irgendwelche selbsternannten Leute meinten, ja, sie müssten dann, also ich denke, es gibt schon Wahlforschung schon lange und ich glaube, die können da schon relativ genau einschätzen, was da die Hintergründe sind und wie da Zusammenhänge sind. Und das jetzt in Zweifel zu ziehen, finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
Es geht ja darum, wie sehr hat der gelitten, ne? Und wenn man jetzt hingeht und sagt, der leidet weniger, wenn der da liegt und verendet, weiß ich nicht, ob man das wirklich so richtig hundertprozentig beurteilen kann. Wissenschaft hat ja auch Grenzen. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir uns in dessen Hirn- und Nervenempfindungen reinversetzen können. Und ich finde, das muss man einfach akzeptieren, dass wir das nicht wissen. Ja? Und diese Idee, die da aufkam, die war sicherlich viel zu spät. Aber wer weiß, wenn die den nach 3 Tagen ins offene Meer geschippert hätten, wie es dann ausgegangen wäre. Also ich persönlich finde jetzt auch nicht, dass man überall einschreiten müsste, wo ein Tier im Sterben liegt. Aber ich finde, wir müssen auch akzeptieren, dass wir bestimmte Sachen nicht wissen.
Ich habe noch eine Rettungsgeschichte aus dem Himalaya, die auf bizarre Art in eine ähnliche Richtung geht. Es wurden nämlich einige Herrschaften verknackt wegen Versicherungsbetrug, die nämlich im Himalaya Rettungsflüge mit Helikopter, also erstmal natürlich doppelt abgerechnet haben oder mehrfach, ne, über die Reiseversicherung der Bergsteiger. Und dann vor allem aber auch wirklich, also Tourenveranstalter und Krankenhauspersonal unter einer Decke steckten, dass sie erstens Bergsteiger bequatscht haben wegen Kleinigkeiten oder angeblicher Schwächeerscheinungen, sich ausfliegen zu lassen und gar Leute mit ungenießbarem Essen absichtlich letztendlich vergiftet haben, damit sie die da rausholen müssen, was wohl recht lukrativ ist. Hier ist noch ein Fall von 2018, wo von Abführmittel im Essen die Rede war. Also das ist jetzt Themenwechsel, aber dennoch Leute, die den armen, aber eigentlich ja reichen Bergsteiger noch zu Geld machen. So, hat jemand von euch so eine Reiseversicherung mit Reiserückholgarantie?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe
dann gehe ich auf den Himalaya.
ADAC-Karte, ja. Die hat sowas Ähnliches, glaube ich, drin. Ich hatte mal eine Reiserücktrittversicherung in der Corona-Zeit, die ich dann tatsächlich auch nutzen musste für einen Reiserücktritt. Das ist der Grund, warum ich immer noch nicht in Kopenhagen war mit meiner Frau.
Ja, bei diesen Reiserücktrittsversicherungen auch mit Rückhol und Dings, da weiß ich nur, dass ich mal reingefallen bin auf so einen Abschluss, der dann ein Abo war. Also
du als Experte.
Ich als Experte, ja, dann lief das halt, weil es nicht gekündigt war, im nächsten Jahr weiter. Das ist noch nicht mal illegal. Man muss da halt den Text.
Ach so, das war bei mir aber auch so. Man muss das halt dann nach Ablauf oder vor Ablauf
kündigen. Genau, ja, und das war bei mir auch so. Und es stand auch irgendwo. Ich habe es halt stand nicht da, gesehen.
Ja, wir gehen aufs Ende zu. Der Sammer, da rappelt gleich das Handy wieder, weil der hier der ganz genaue ist und die Zeit immer stoppt.
4 Minuten, also wenn...
Ich muss noch eine Geschichte auflösen, die ist aber auch wirklich kurz. Der zeitliche Bezug zu Pfingsten ist nicht wirklich relevant. Vor ein paar Wochen war ja Pfingsten und hier im Spiegel, ich wollte ein bisschen den Beef mal das Futter abgraben, im Spiegel wurde diese Geschichte berichtet. Ich hatte sie aber tatsächlich auf dem Heimweg aus Luxemburg, wo ich ein Wochenende verbracht habe, im Radio gehört und dann im Spiegel nachrecherchiert. So war das. Und im Spiegel wird aber noch ein netter Bezug hergestellt, weil da steht, der Pfingstmontag ist bislang kein guter Tag für die KI-Revolution. Denn erst hat der Papst eine Enzyklika veröffentlicht, die ich nicht gelesen habe und auch hier nicht wiedergeben möchte. Aber in dieser warnt er vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz für das menschliche Zusammenleben. So ganz generell ist ja vielleicht auch ein bisschen sein Auftrag zu gucken, wenn die KI mächtiger wird als der Allmächtige, dann ist das vielleicht dann auch ein Problem und vielleicht auch generell ein Problem. Und das hat sich dann in ziemlich nahem zeitlichen Zusammenhang dann gezeigt bei einem Bus in Göteborg. Und diese Nachricht habe ich im Radio gehört, weil die haben einen selbstfahrenden Bus in der Stadt Göteborg eingesetzt und der war genau eine Stunde im Dienst, dann ist er mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Das, also ist niemand verletzt worden und ich finde das so lustig. Ich habe das im Radio gehört und habe Tränen gelacht auf der Autobahn und dachte so, ich meine, die Schweden und die Skandinavier sind ja eigentlich immer ganz vorne dabei bei sowas, aber ich stelle mir das so vor, du machst da so ein jahrelanges Projekt und dann lässt du deinen selbstfahrenden Bus in den Stadtverkehr und dann bumm, prallt er mit einer Straßenbahn zusammen, wobei es fairerweise genau andersrum war. Die Straßenbahn fuhr hinter dem Bus und der hat aus unerfindlichen Gründen abrupt abgestoppt. Dann ist die Straßenbahn, die war nicht selbstfahrend, dem hinten reingedotzt. Ja. Und dann haben sich alle einmal erschreckt und haben sie ihn nach einer Stunde wieder aus dem Verkehr
gebracht. Ja, ja.
Also das ist die selbstfahrende Fahrrevolution in Europa, muss wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Sehr geile Geschichte.
Ja.
Ja, meine Geschichte bringe ich dann vielleicht zum Start der nächsten Folge einfach.
Was war das denn nochmal? Du hast ja mal einen kleinen Cliffhanger.
Ja, das war der Dresscode am Flughafen.
Ah, Flughafen. Sehr schön. Ja, gut. Dann würde ich sagen, packen wir es zusammen für heute. Wir haben ja ganz viele Sachen untergebracht. Es war ein bisschen tierlastig. Gibt auch bestimmt noch mehr Tier-Stories. Mal sehen, was der Beef aus dem Landwirtschaftsmagazin oder dem Spiegel fürs nächste Mal vorbereitet. Der Prollo, der ist ja immer mehr so ein bisschen im technischen Bereich oder im angelsächsischen Mediendschungel unterwegs. Und wo der Sammer unterwegs ist, das klären wir in der nächsten Woche. Es wurde eben schon einmal kurz in Frage gestellt.
Weiß nur der Algorithmus.
Gut, also es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald wieder bei Voll in die Presse. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.